Ich freue mich, da zu sein. Auch wenn ich jetzt gerade ein bisschen nervös bin, aber das gehört ein bisschen dazu. Ich möchte gerne zwei, drei Worte zu mir sagen, dass ihr wisst, wer euch heute Morgen anpredigt. Mein Name ist Andrea Signer. Wenn wir jetzt die Lieder hatten, könnte man meinen, ich wäre von weit her gekommen. Ich habe nämlich wirklich etwa die Hälfte nicht gekannt, was mich erstaunt hat. Aber in Tat und Wahrheit bin ich eigentlich aus der Nachbargemeinde. Wir wohnen in Grosshöchstetten, der Roman, mein Mann und ich gehen dort auch in die FEG, in die Gemeinde. Und ursprünglich komme ich aber aus dem Aargau, was man wahrscheinlich noch gehört, bin seit 20 Jahren im Bernbiet und will nicht mehr fort von da. Ich bin nicht Theologin, sondern ich habe Psychologie und Psychotherapie studiert in Bern. Bin durch das auch ins Bernbiet gekommen. Habe jetzt gerade eine Pause von meiner therapeutischen Arbeit, habe die Zeit auch genutzt, für ein bisschen mein theologisches Interesse weiter zu verfolgen. Habe jetzt seit 2 Jahren Kurs beleidigt am TDS in Aarau und habe dabei die Möglichkeit bekommen, bei uns in der Gemeinde auch anfangen zu predigen, weil ich noch Teilzeit angestellt bin bei uns in der FEG und habe herausgefunden, dass mir das ganz viel Freude macht. Und als dann die Anfrage kam, um hierher zu kommen, habe ich gefunden, jetzt ist meine Schwester noch da, hallo. habe ich gefunden, das müssen wir doch nutzen. Und meine Schwester ist auch der Grund, warum ich das machen durfte. Wir haben nämlich eigentlich ein Schwesterwochenende, beziehungsweise ab heute. Darum habe ich auch Reisekoffer dabei. Und da habe ich sie müssen noch gewinnen, dass wir das ein bisschen verkürzen können, dass ich zuerst noch hierher kommen darf. Genau. Ja, vor 2 Wochen habe ich auch gepredigt bei uns in der Gemeinde. Und meine Eltern haben so die wirklich schöne Angewohnheit, dass wenn ich predigt habe, dass sie dann den Weg aus dem Aargau unter die Räder nehmen, über eine Stunde Weg und im Gottesdienstsaal sitzen. Und für mich ist das etwas ganz Besonderes und etwas sehr Schönes. Und für mich ist es darum auch nachvollziehbar oder naheliegend, besser gesagt, dass ich sie dann zum Mittag einlade, anschliessend, dass wir noch ein bisschen Zeit haben miteinander. Jetzt war es aber vor 2 Wochen so gewesen, dass ich gerade eine Woche von der VBG aus eine Woche in Rasa geleitet habe, gerade heimgekommen am Samstag. Am Sonntagnachmittag waren wir noch an einem Fest eingeladen gewesen, morgen der Gottesdienst mit der Predigt. Und ich habe gemerkt, oder vielmehr mein Mann hat es gemerkt, er sagt mir das amigs noch schneller, als dass ich es selber merke. Es wird ein bisschen viel, wenn meine Eltern auch noch über den Mittag kommen und wir sozusagen nahtloses Programm haben. Ja, und dann ist es darum gegangen, das anzuwenden, was ich in der Psychotherapie meinen Leuten beibringe. Abgrenzung. Und dann merke ich immer wieder, es ist viel einfacher, die Leute anzuleiten, als selber es umzusetzen. Ich habe nachher meinen Eltern so ein bisschen schweren Herzens und durchaus mit einem schlechten Gewissen abgesagt für das Mittag. Und dass sie zwar mit Verständnis reagiert haben, aber durchaus enttäuscht waren und ich das natürlich gemerkt habe, das hat nicht wirklich geholfen. Ich denke, so Beispiel kennt ihr alle auch von euren Familienkonstellationen. Familie kann etwas ganz, ganz Wertvolles sein, wichtig sein, etwas, das herzerwärmend ist, das Rückhalt geben kann, das kostbar ist. Und Familie kann aber manchmal auch schwierig sein, es kann Konflikte bergen, manchmal müssen wir uns abgrenzen, manchmal müssen wir Erwartungen enttäuschen und das ist gar nicht so einfach. Ich finde es darum besonders schön, dass wir in der Bibel auch zu diesem Thema einen Text finden, sogar mehrere Texte, wo Jesus das Spannungsfeld aufgreift, wir und unsere Familie und den Umgang mit dieser Familie. Und ich lese den Text noch einmal, dass wir uns darauf einstimmen können. Markus 3, 31 bis 35. Und es kommen seine Mutter und seine Brüder, und sie standen draußen und sandten zu ihm und riefen ihn. Und eine Volksmenge saß um ihn her. Sie sagten aber zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen suchen dich. Und er antwortete ihnen und spricht, wer sind meine Mutter und meine Brüder? Und er blickte umher auf die um ihn im Kreise Sitzenden und spricht, siehe, meine Mutter und meine Brüder, wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Der Daniel hat es schon ein bisschen angetönt. Der Text kann durchaus eine Irritation auslösen. Bei mir hat er das gemacht. Das Verhalten von Jesus ist, finde ich, eher ein bisschen unlogisch in dieser Situation. Aber je länger ich mich mit dem Evangelium auseinandersetze, desto mehr wird mir deutlich, dass Jesus immer wieder sehr bewusst unlogisch handelt. Oder eben für unseren Verstand unlogisch. Es ist fast so ein bisschen seine Spezialität. Und spannenderweise wird in der Bibel Jesus auch einerseits als Eckstein beschrieben, als jemand, der uns Halt gibt, der Ausrichtung gibt, und andererseits aber auch als jemand, der zu einem Stolperstein kann werden für uns. Und dass Jesus das eben ein bisschen macht, habe ich hier mit ein paar Bibelstellen, vielmehr nicht Bibelstellen, sondern Aussagen, die Jesus gemacht hat, habe ich das mit ein bisschen probiert herauszuschaffen. Jesus hat immer wieder so eine heilige Unlogik, könnte man sagen. Er sagt zum Beispiel zu seinen Jüngern, wo er sie schickt, zum Kranke zu heilen und das Evangelium zu verbreiten, sagt er zu ihnen, geht ohne Kleider und geht ohne Proviant. Da kann man sich fragen, wie fürsorglich das diese Anweisung ist. Oder der Jünger, der die ganze Nacht ihre Netze ausgeworfen haben, zum Fischen nichts gefangen haben, kommt Jesus am Morgen und sagt, Vater, gerade die andere Seite tun sie dort auswerfen. Die Jünger haben genug Erfahrung gehabt als Fischer und die Chance, dass jetzt plötzlich gleich noch Fisch kommen sollte, ist höchst unwahrscheinlich gewesen. Jesus sagt das in einer Selbstverständlichkeit. Oder er sagt zum Petrus, komm aufs Wasser. Wie wenn er die physikalischen Gesetzmäßigkeiten nicht würde kennen. Er sagt auch, wer gross will sein, der soll klein werden. Er sagt, wo der Wein ausgeht bei der Hochzeit zu Kanaan, füllt die Töpfe mit Wasser. Wie wenn das logischste wäre. Und er sagt so schwierige Sachen, wie liebet euch finden. Bei mir hat der Text, den ich jetzt hier gelesen habe, auch eine Resonanz ausgelöst. Und zwar habe ich mir verschiedene Fragen gestellt. Warum lässt Jesus da seine Familie so abblitzen? Irgendwie habe ich das Gefühl, es ist ein bisschen lieblos, wenn er sich hier verhält. Müssen wir nicht Vater und Mutter ehren? Das ist etwas, was er ja auch fordert. Und ist denn das Vater und Mutter geehrt, wenn man so mit ihnen umspringt? Ein weiterer Gedanke ist, warum sind die Leute eigentlich nicht bei ihm in, seine Familie? Warum sind die draussen? Wie ist das gekommen? Und dann auch die Frage nach dem Willen von Gott, wo Jesus so betont in dieser Passage, wo er eigentlich nachlegt, uns nachlegt, dass bei ihm sitzen Zugehörigkeit bedeutet und bedeutet, den Willen von Gott zu tun. Ich möchte jetzt diesen Text mit euch ein bisschen auslegen, mit euch anschauen und möchte für das euch zuerst ein bisschen mitnehmen in den kulturellen Hintergrund, in die wichtigen Begriffe, die dieser Text bringt und euch so vielleicht auch ein bisschen Licht in die Sache bringen. Vorab schicken möchte ich aber, und das ist mir ganz wesentlich, dass ihr das Bild von Jesus als Eckstein und als Stolperstein vielleicht mitnehmt in die neue Woche. Die Bibel und die Texte, die sie uns präsentiert, die uns zugemutet werden, die sind immer wieder ermutigend, aber manchmal verstehen wir es eben auch nicht. Und es kann uns irritieren und es kann uns etwas zu beissen geben. Und für mich ist in den letzten Jahren das immer wichtiger geworden, dass der Glaube eben Umdenken bedeutet. Umdenken und Vertrauen. Gegen unsere Logik sehr oft. Kulturell Hintergrund. Unser Text steht in einem der vier Evangelien. Und wir wissen, dass der Verfasser der Johannes Markus ist. Der Johannes Markus, darum heisst es auch Markus-Evangelium, von dem ist bekannt, dass er ein hellenistischer Judenchrist war. Das heisst, er hat zum Volk der Juden gehört. Aber er war ganz stark geprägt von der griechischen Kultur. Und er hat sein Evangelium auf Griechisch verfasst. Warum? Weil er eben für die Heidenchristen in Rom hat geschrieben. Das heisst, es waren Christen, die eben nicht zum Volk der Juden gehört haben, sondern sonstigen Völkern zugehört haben und zu Jesus haben gefunden. Und die haben Griechisch geredet in diesem Rom, darum die Verfassung auf Griechisch. Der Johannes Markus tut darum auch jüdische Seiten in seinem Evangelium viel mehr erklären, als das die anderen Evangelisten machen. Weil er muss wieder übersetzen, was das für Rituale sind, die die Juden hier machen. Das ist für die Heiden Neuland. Und er tut aramäische Begriffe auch ganz bewusst ins Griechische übersetzen. Probiert also alles dazu beizutragen, dass die Leute ihn verstehen und dass die Botschaft ankommen kann. Etwas ganz Zentrales in diesem Text und im Evangelium als solches ist der Brennpunkt der Zugehörigkeit zu Gottes Familie, zum Volk von Gott. Wir wissen ja, dass die Juden sich als auserwähltes Volk zu Gott gehörig gefühlt haben und dass sie den Ansatz hatten, wenn jemand zu dem Volk Gottes gehören will, dann muss er eben jüdisch werden, also er muss zum jüdischen Glauben übertreten. Nur das ist der Weg, zu dem Volk von Gott zu gehören. Und diese Frage hat natürlich die Heidenchristen sehr beschäftigt. Gehören wir jetzt hier dazu oder gehören wir eben nicht dazu? Sie haben Jesus wollen nachfolgen, aber sind nicht ganz sicher gewesen, was jetzt das bedeutet, ob sie überhaupt eine Chance haben. Wer darf denn überhaupt bei Jesus sitzen? Wer hat ein Anrecht auf ihn? Wer darf Teil von seiner Familie sein? Diese Fragen nimmt der Markus auf in seinem Evangelium. Wenn wir die Begrifflichkeiten, die in diesem Text vorkommen, ein bisschen anschauen, dann finden wir weitere Aspekte heraus. Was mal spannend ist, in diesem Text werden Brüder und Schwestern erwähnt. Das ist komisch, weil in der Antike, in der damaligen Kultur, sind Frauen im besten Fall noch so ein duldetes Anhängsel gewesen, aber sie sind eigentlich immer eingeschlossen gewesen. Sie sind nicht separat erwähnt worden. Sie haben auch nicht dürfen als Zeugen vor Gericht auftreten, zum Beispiel. Also sie haben ganz klar nicht eine gute Rolle oder einen guten Stand gehabt. Und dass das hier so explizit erwähnt wird, Brüder und Schwestern, heisst, dass der Markus die Bedeutung der Frauen eben auch gerade im Jüngerkreis herausstreichen will. Dann ist die Rede, dass viele Leute um ihn herum gesessen sind, um Jesus. Das Wort, das dort vorkommt, ist Volksmenge. Und das ist ein offener Begriff, der bezieht sich eben nicht auf die Juden, exklusiv auf die Juden, sondern es ist ein offener Begriff für Menschen. Das bedeutet, die Heiden sind ganz klar eingeschlossen. Und dann kommt das Bild vom im Kreis um Jesus sitzen. Das ist den Juden etwas sehr Vertrautes gewesen, vom Rabbinismus her. Wenn sie einen Lehrer, einen Rabbi hatten, ist das üblich gewesen, dass man um ihn herum sitzt und ihm zulässt und auf seine Lehre eben lauscht. Und von dem her hat das gut gepasst. Was aber neu ist hier bei Jesus, ist, dass er sich ins Zentrum stellt. Er sagt von sich, ich bin gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Und mit dem nimmt er für sich in Anspruch, dass er leibhaftig die Tora, das Gesetz, verkörpert. Er sagt eigentlich hier nichts weniger als, schaut, ich bin der Maßstab. Nehmt mich ins Zentrum. Und dass das letztlich auch der Wille Gottes tun bedeutet, nämlich Jesus als Zentrum anerkennen. In diesem Text gibt es ein paar Akzente, die Markus setzt. Wir können sagen, Betonungen, Auffälligkeiten. Zum Beispiel kann uns auffallen, dass es einen Kontrast gibt eben zwischen diesen beiden Gruppen, zwischen dieser Volksmenge, zwischen den Leuten, die Jesus umringen, innen im Haus, und der Familie, die vor den Türen ist. Das wird im Text markiert, das heisst drinnen im Kreis und draußen vor dem Haus. Da sind die drinnen, die aktiv zulassen, auf Jesu Wort hören, und draußen ist die Familie, die ihn passiv rufen. Sie gehen ja nicht aktiv rein, sondern sie bleiben draußen und lassen ihn rufen. Und was besonders auffällig ist, da gibt es offensichtlich Fremde, die Jesus ganz nahe sind. Und die, die eigentlich zu ihm gehören würden, die blutsverwandt sind, die Verwandten, die sind dus, die sind distanziert. Wir spüren hier etwas von dem Spannungsfeld, von dem Konflikt, dass die Erwartungen der Familie hier an Jesus herangetragen werden und dass er eben mit denen anders umgeht, als wir es vielleicht erwarten. Weiter wird hier auch nochmal betont, die Schwestern, Jesus sagt, die da sind, die sind mir Brüder Schwester und Mutter. Die Frauen werden wieder erwähnt. Und der Wille von Gott tun, das ist das Kriterium für Zugehörigkeit. Das steht im Zentrum. Man könnte also sagen, dass Jesus seine Familie schlicht und ergreifend neu definiert. Ich habe das Gefühl, die Textpassage gibt uns einfach wie einen Einblick in einen Familienkonflikt. Und wahrscheinlich ist uns das lieber, wenn wir über irgendeinen Familienkonflikt reden können oder drin hineinschauen, als wenn wir selber unsere Familienkonflikte offenlegen müssen. Aber ich habe mich gefragt, das ist spannend, dass das vorkommt im Evangelium, und ich habe mich gefragt, gibt es denn noch andere so Szenen, so Passagen, wo es Konflikte gegeben hat? Und ich möchte darum jetzt mal noch die Vorgeschichte anschauen mit euch, sozusagen einen Blick zurückwerfen, was ist denn vorhin passiert, vor dieser Stelle hier. Das Spannungsfeld, das wir in diesem Text begegnen, das hat sich nämlich schon sehr früh abgezeichnet. Wir haben in der Vorgeschichte diverse Episoden, die uns Aufschluss geben über das Spannungsfeld. Beispielsweise lesen wir im Lukas 2, 34 davon, dass Maria und Josef mit ihrem kleinen Kind, mit Jesus, in den Tempel gehen nach Jerusalem. Sie gehen dort vorbei, sie wollen Jesus auch Gott weihen, und dort begegnen sie einem Simeon. Ihr erinnert euch vielleicht, das ist der alte Mann, wo die Verheißung bekommen hat, dass er nicht wird sterben, bevor er den Messias sieht. Und der Simeon redet nachher ins Leben von Jesus und indirekt natürlich auch ins Leben von seinen Eltern hinein. Er tut eine Prophezeiung, also er tut wie eine Prophetie weitergeben und nimmt vorweg, was wird passieren im Leben von Jesus. Und was er sagt, ist nicht nur angenehm. Er freut sich zwar, dass jetzt der Messias da ist, aber er sagt, das Kind, Jesus, wird von vielen abgelehnt werden. Und zu der Maria sagt er, ein Schwert wird ihr durchs Herz gehen. Also er tut vorwegnehmen, dass das Ganze nicht nur einfach wird sein, auch für sie als Mutter, für sie als Eltern. Später gibt es die Episode im Lukas 2, 48, wo Jesus als 12-Jähriger im Tempel zurückbleibt, nachdem sie als Familie in Jerusalem gsi sind. Seine Eltern merken irgendwann auf dem Heimweg, dass der Bub nicht mehr rum ist. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal passiert ist, das stelle ich mir sehr schwierig vor. Und was machen sie? Sie kehren um, wie das gute Eltern machen, gehen ihn suchen und finden ihn im Tempel vor. Und Jesus sagt dort in einer Selbstverständlichkeit, als 12-Jähriger, müsst ihr euch das mal vorstellen, warum habt ihr mich gesucht? Ihr hättet doch wissen müssen, dass ich im Haus meines Vaters bin. Jesus meint da natürlich nicht das Haus von Josef, sondern Jesus bezieht sich auf seinen himmlischen Vater. Und da zeigt sich auch das Spannungsfeld. Da ist der Mensch, Jesus, Sohn von Maria und Josef, und Gottes Sohn, der sich im Tempel aufhält und sich dort dem Vater nachfühlt. Je älter Jesus dann wird, desto mehr wird er zugerüstet und desto wichtiger wird seine Mission. Und so kommt es dann, dass in Markus 9, 7 Jesus getauft wird vom Johannes dem Täufer, und in dem Moment tut sich Gott ganz klar zu seinem Sohn stellen. Er tut es bezeugen, dass Jesus sein Sohn ist. Er sagt, das ist mein geliebter Sohn, auf ihn soll er hören. Mir kommt es auch ein bisschen vor, wie wenn Gott da auch einen Anspruch geltend macht und wie klarstellt, das ist mein Sohn und es ist meine Mission mit euch Menschen. Ein letztes Beispiel, es gäbe sicher auch noch andere, ist die Szene im Johannes 2, wo Jesus und Maria auf dieser Hochzeit zu Kanaan sind. Und Maria als Mutter natürlich sofort checken, dass da ein Problem ist, dass die kein Wein mehr haben. Und dann macht sie es, wie wir Frauen das oft machen. Sie sagt, es hat kein Wein mehr zu Jesus. Und der schnallt natürlich, was das, der indirekte Hinweis soll bedeuten. Und was da wieder auffällig ist, Jesus, ja, tut sie fast ein bisschen zurechtweisen, oder er reagiert doch recht mürrisch. Er sagt, was geht mir das an? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Ich bin überzeugt davon, dass Maria es gut gemeint hat in dem Moment. Und dass sie das Jesus sagt, zeugt auch davon, dass sie seine Göttlichkeit, seine Macht auch ein Stück weit begriffen hat, mit der er rechnet. Und zugleich folgt sie so ihrem Mutterinstinkt. Wäre ja noch schön, wenn ihr Sohn da würde, so eine Situation retten. Und sie folgt auch ihrer menschlichen Logik. Da haben wir ein Problem, also braucht es eine Lösung. Jesus könnte doch das machen. Und Jesus macht auch deutlich, wem er verpflichtet ist. Gott und nicht Menschen. Obwohl er es ja dann nachher macht. Vielleicht hat die Mutter eben gleich ein bisschen Einfluss gehabt. Ich möchte als nächstes mit euch den Kontext anschauen von dieser Bibelstelle. Und zwar zuerst so ein bisschen aus der Vogelperspektive, der grössere Zusammenhang, der hier deutlich wird. Weil gerade bei Bibeltexten, die schwierig sind, wo wir selber drüber stolpern, wo uns das Denken geben oder wo wir einen Schatten werfen auf unsere Beziehung zu Gott, gerade bei solchen Bibeltexten, ist das Umdenken und Vertrauen Programm. Und genau dann ist es ganz wichtig, den Kontext eines Textes zu beachten. Ich habe selber zum Beispiel ein Losungsbüchli auch gerne, wo man einfach einmal am Tag kann, pro Tag einmal einen Vers anschauen kann und etwas mitnehmen in den Tag und ganz einfach und schnell. Aber gerade bei so schwierigen Texten ist der Kontext wesentlich und wichtig. Wenn wir den erweiterten Kontext anschauen, dann fangen wir ein bisschen früher an im Markus-Evangelium. Markus 1, 15. Dort tut Jesus den Kern von seiner Botschaft zusammenfassen. Er tut eigentlich seine Mission und seinen Auftrag definieren, indem er sagt, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen oder nahegekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Tut Buße und glaubt, das ist genau wieder, sind wieder die beiden Begriffe, Metanoia, umdenken, umkehren und glauben, vertrauen. Umdenken und vertrauen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium, das ist der Wille von Gott. Und Jesus tut da eigentlich seine Definition oder seine Botschaft an Mann und an die Frau bringen. Und diese Aussage hat Reaktionen zur Folge. Und zwar eben verschiedene. Nämlich, genauso wie der Simeon vorausgesagt hat, gibt es die Leute, die sich zu Jesus zuwenden. Zum Beispiel in Markus 3 lesen wir, die Nachricht von seinen Wundern hatte sich überall verbreitet und die Menschen kamen in Scharen zu ihm. Aber genauso wie das passiert ist, passiert eben auch das Gegenteil, die Abkehr von Jesus, Markus 3, 20, wo gesagt wird, einerseits mal von seiner Familie, er ist von Sinnen. Der spinnt, sagt man auf gut Deutsch. Oder die Pharisäer, die ihn beschuldigen, mit Dämonen zusammen zu arbeiten. Sie sagen ihm oder ihm unterstellen, dass er mit dem Beelzebul zusammen arbeite. Wir haben also hier die beiden Reaktionen, Annahme von seiner Botschaft und Ablehnung von seiner Botschaft. Und in Markus 4, wo nachher kommt, nach unserer Textpassage, wird es nochmal verdeutlicht, nämlich durch das Gleichnis vom vierfachen Acker, wo veranschaulicht, dass das Evangelium eben nicht immer auf den gleichen Boden fällt, sondern dass es unterschiedliche Böden gibt und dass Jesus eben Stolperstein und Eckstein ist. Im letzten Schritt möchte ich jetzt wie noch die Lupe führen. Jetzt haben wir so ein bisschen den kulturellen Kontext angeschaut. Wir haben die wesentlichen Begriffe geklärt, welche Betonungen es gibt in dem Text, wir haben jetzt den erweiterten Kontext angeschaut und jetzt gehen wir noch ein bisschen näher und schauen, was passiert denn eigentlich da unmittelbar vorher, vor dem Markus 3, 31 bis 35. Und der unmittelbare Kontext, das ist eine Schachtelgeschichte. Das sieht vielleicht jetzt auf den ersten Blick ein bisschen kompliziert aus hier auf der Folie, aber es soll euch eigentlich veranschaulichen oder bildlich zeigen, was ich gerne mit euch möchte teilen. Die Textpassage, die wir heute Morgen anschauen, ist Teil einer Schachtelgeschichte. Markus 3, 20 und 21 und Markus 3, 31 bis 35, die zwei blauen Teile, die gehören zusammen. Und dazwischen wird etwas zwischengeschoben. Es gibt wie ein Zwischenspiel. Wir haben in Markus 3, 20 nämlich schon mal so ein Problem, schon mal so eine Krise von der Familie. Dort lesen wir, dass eben seine Familie der Meinung ist, er ist von Sinnen. Wir lesen, dass sie ihn eigentlich wollten heimholen und dass sie das von ihm behauptet haben. Und nachher später kommt eben seine Familie und klopft an und will ihn rausholen. Da passiert zweimal etwas Ähnliches. Und dazwischen gibt es die Ablehnung der Pharisäer, die ihm unterstellen, er hat den Beelzebul. Was uns hier deutlich wird, in diesem unmittelbaren Kontext, ist, dass Jesus eben auf Unverständnis stößt, dass er Widerstand weckt mit seiner Mission, mit seinem Verhalten. Uns werden hier wie zwei Gegnergruppen vorgestellt. Wir haben es mit zwei Vorwürfen zu tun, mit zwei Zurückweisungen und mit unterschiedlichen Motiven. Die eine Gruppe sind seine Verwandten, seine Familie. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass dort Unverständnis das Leitmotiv war. Sie haben nicht verstanden, was Jesus hier im Schild führt, warum er sich so exponiert, warum er sich so ins Zentrum rückt. Sie haben ihn doch kennt von klein auf, haben ihn als Mensch erlebt und jetzt macht er da so plötzlich so spezielle Sachen. Das hat Unverständnis ausgelöst. Vielleicht sind sie auch in Sorge gewesen. Vielleicht war auch Sorge ein Motiv gewesen. Die Sorge, dass es schief rauskommen könnte. Die haben das auch gespürt, dass sich da etwas zusammenbraut und dass eben die religiöse Elite immer wie unruhiger wird, wenn Jesus sich so zeigt. Vielleicht sind sie aber auch wütig gewesen, einfach hässig, weil schließlich war er der älteste Sohn gewesen, er hat eigentlich zur Familie schauen müssen und stattdessen kümmert er sich einfach um alle anderen Leute. Was nochmal könnte auch drin hineinspielen, ist Scham. Vielleicht haben sie sich geschämt. Ich weiss nicht, ob ihr euch auch schon mal geschämt habt für ein Familienmitglied, wo sich vielleicht ungünstige Szenen gesetzt hat oder wo es peinlich war. Vielleicht haben sie sich geschämt und haben versucht, sich selber auch zu schützen, indem sie Jesus versuchen, aus dem Verkehr zu ziehen. Das ist das Motiv, das mögliche Motiv dieser Familie. Und wenn wir bei den Pharisäern schauen, bei dieser religiösen Elite, dann denke ich, dort geht es viel mehr um ein Machtmotiv. Die sind wahrscheinlich neidisch gewesen, dass der Jesus, so mir nichts, dir nichts, so viele Leute um sich scharen kann, so viel Gehör bekommt bei den Menschen, so mit sich mit Leuten abgibt, die sie selber einen Bogen drum gemacht haben, die haben immer mehr gemerkt, dass sie Hass empfinden gegen den Rabbi, gegen den Lehrer, der sich da so ins Zentrum stellt. Und wo vor allem, und das war wahrscheinlich nicht unwesentlich, ihre Selbstgerechtigkeit in Frage hat gestellt. Wir merken also in diesem Text und in diesem Kontext auch, dass es da eine Kluft gibt zwischen menschlichen Willen, menschlichen Erwartungen und dem, was Gott will. Das Hauptthema in dieser ganzen Markus 3-Geschichte ist eigentlich, dass Menschen, unterschiedliche Menschen, versuchen, Gottes Plan, Gottes Heilsplan zu sabotieren. Ich lese den Text jetzt noch einmal aus einer anderen Übersetzung, nachdem ihr jetzt all die Hintergrundinformationen bekommen habt und dann könnt ihr mal schauen, ob er etwas anders bei euch ankommt oder ob euch vielleicht noch anders auffällt. Seine Mutter und seine Brüder kamen zu dem Haus, in dem Jesus lehrte. Sie blieben draußen stehen und schickten jemanden zu ihm, um ihn zu rufen. Viele Menschen saßen dicht gedrängt um Jesus herum, als ihm ausgerichtet wurde: Deine Mutter und deine Brüder und Schwestern stehen draußen und fragen nach dir. Da erwiderte Jesus: Wer ist meine Mutter? Wer sind meine Brüder? Dann sah er die an, die rings um ihn herum saßen und sagte: Diese hier sind meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen Gottes tut, ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Welche Erkenntnis können wir herausnehmen aus dem Text, aus dieser Begebenheit, die uns Markus hier berichtet? Ich glaube, was deutlich wurde in meinen Ausführungen, ist, dass die Ablehnung von Jesus und auch die Ablehnung von seinem Auftrag, letztlich auch die Ablehnung von ihm als Messias, so wie er eben sich zeigt, das zentrale Element ist in dem Text. Das Problem ist nicht, dass seine Familie etwas von ihm will oder dass sie ein Stück weit einen Anspruch haben auf sie. Ich denke, das darf so sein. Aber sie verkennen die die Mission von Jesus. Sie verkennen, was er eben zu tun hat von Gott her. Und den Pharisäer geht es genau gleich. Beide versuchen, den Messias zu stoppen, aufzuhalten oder wir könnten auch sagen, das Recht zu stutzen. Und das ist auch ein Thema, das sich durch das Evangelium durchzieht. Der Messias ist nicht so, wie man ihn erwartet hat. Und das kennen wir ja manchmal heute auch noch, dass Jesus immer wieder ein bisschen anders ist, als dass wir ein Bild von ihm haben. Und da sind wir manchmal auch nicht gefeit, dass wir ihn wollen, irgendwie zähmen oder zurechtstutzen. Beide Gruppen wollen Jesus ihren Willen aufzwingen. Und Jesus lehnt in diesem Beispiel nicht seine Familie als solches ab. Das ist nicht eine persönliche Verletzung oder eine persönliche Ablehnung, sondern von was er sich abgrenzt, ist ihre Absicht, ihn zu hindern an seinem Auftrag. Es wird deutlich, dass Jesus nicht Menschen verpflichtet ist, sondern sich ganz und gar Gott verpflichtet weiss. Jesus definiert da auch den Willen von Gott neu. Er sagt eigentlich mit seiner Aussage, der Willen von Gott tun, ist ihn, Jesus, als Sohn Gottes anerkennen. Sein Auftrag zu fördern und nicht zu sabotieren. Und er lässt dazu ein, ihm zuzuhören, von ihm zu lernen, seine Nähe zu suchen. Ich reise, um ihn herumzusitzen. Das bedeutet für mich persönlich auch immer wieder, mich nicht zu erschüttern in meinem Vertrauen Jesus gegenüber. Immer wieder umzudenken und zu vertrauen. Jesus erfüllt und verkörpert den Willen von Gott. Und dieser Wille hat Priorität. Das lernen wir aus dieser Geschichte. Und Jesus sagt da eigentlich nichts anderes, als wer den Willen von Gott tut, gehört zur Familie. Und zwar eben unabhängig von Blutsbanden, von Verwandtschaft, unabhängig von Rassen, Volkszugehörigkeit, auch unabhängig von Religionszugehörigkeit und Geschlecht. Ich habe versucht, das, was Jesus da überbringen will, so wie ich es verstehe, noch in eigene Worte zu fassen. Das steht so nicht in der Bibel. Aber ich habe es einfach versucht, in freien Worten noch mal zusammenzufassen, was Jesus da weitergeht, was seine Botschaft ist. So wie ich es verstanden habe, sagt Jesus Folgendes. Er sagt, ich und der Vater, wir sind eins. Sein Wille ist mein Wille. Und seinem Auftrag bin ich zu vollkommenem Gehorsam verpflichtet. Von Menschen, die diesen Auftrag versuchen zu hindern oder zu sabotieren, muss ich mich distanzieren. Sogar wenn es Menschen sind, die mir wichtig sind, Menschen, die ich liebe. Jesus sagt, zu mir gehört, wer bei mir oder in mir bleibt und den Willen von Gott sucht, fördert und lebt. Und darum sagt Jesus, nenne ich euch, wo ihr da zu meinen Füßen sitzt und meinem Wort zulässt, meine Familie. Ich weiss nicht, ob ihr je erlebt habt, dass euch der Glaube in die Quere gekommen ist, in euren Familienbeziehungen. Aber ich denke, was ihr sehr wohl kennt, und das ist so ein bisschen mein Fazit, ist, dass Nachfolge, dass der Glaube, das Fragen nach Jesus und nach Gottes Willen, Beziehungen kann strapazieren. Irgendwelche Beziehungen, Freundschaften, aber eben auch Familienbeziehungen. Das kann Probleme geben. Das ist ein Teil und dieser Herausforderung müssen wir uns stellen. Aber der Glaube, und das ist mir nochmal neu bewusst worden in diesem Text, der Glaube bietet eben auch etwas ganz, ganz Kostbares. Er bietet uns eine Heimat. Eine Heimat, die weit über menschliche Bindungen, über Blutsbande rausgeht. Eine neue Heimat, vielleicht auch gerade dort, wo Menschen in schwierigen familiären Beziehungen sind, wo wenig Rückhalt ist, wo viele Verletzungen passiert sind. Gott lässt ein, Teil von seiner Familie zu sein. Und wenn wir um Jesus herumsitzen, dann sind wir das, wenn wir Gottes Willen suchen und verfolgen. Und die Gemeinde, Ihr hier als FEG Steffisburg sind auch so ein Ort, wo Familie gelebt werden kann. Ihr habt euch die Brüder und Schwestern hier wahrscheinlich nicht ausgewählt. Aber ihr seid miteinander unterwegs und könnt einander gegenseitig zur Chance werden. Ein weiterer Aspekt, der mir wichtig dunkt und den ich euch gerne mitgeben möchte, ist, dass Abgrenzung manchmal nötig und wichtig ist. Und dass es darf sein, dass wir auch mal eine Grenze ziehen. Weil uns darf bewusst sein, dass wir zwar Teil sind von einer Familie, aber letztlich Gott gehören. Ich möchte jetzt das Musikteam bitten, einen Moment etwas instrumental zu spielen und meine Ausführungen, meine Predigt abschließen mit drei Fragen, die ich euch gerne persönlich ansprechen möchte. Und zwar sind die Fragen die folgenden. Was haltet ihr vielleicht ab, den Willen von Gott zu tun? Wo bist du in deinem Leben anderen Menschen oder anderen Sachen, vielleicht deinem Job, was auch immer, mehr verpflichtet als Gott? Das sind so die eine Sicht. Und die andere Sicht, die mir mindestens so wichtig ist, bist du dir bewusst, dass du gewählt bist? Dass du Teil von dieser Gottesfamilie bist, wenn du mit Jesus unterwegs bist, wenn du ihn angenommen hast? Bist du dir bewusst, dass du Teil von dieser grossen Gottesfamilie bist? Ich möchte euch einladen, einen Moment ruhig zu werden, die Fragen zu bewegen und würde dann mit einem Gebet abschließen. Der Bruder Klaus hat ein Gebet geschrieben. Mal, das kennt ihr vielleicht und ich finde, es passt sehr gut zu unserem Thema von heute Morgen. Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich fördert zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Jesus, ich möchte dir Danke sagen für dein Wort. Ich möchte dir Danke sagen, dass wir durch die Bibel einfach Gelegenheit bekommen, dich immer wieder besser kennenzulernen. All deine eckigen, kantigen Seiten. Danke für die heilsamen Irritationen, die uns im Evangelium begegnen und dass das Chancen sind, umzudenken und uns zu üben im Vertrauen zu dir. Und ich bestehe darauf, dass du vertrauenswürdig bist, dass du treu bist in unserem Leben und dass deine Familie, die Zugehörigkeit zu dir, das Beste ist, was uns passieren kann. Danke, dass es ein Geschenk ist, dass es nichts ist, was wir uns erkrampfen, erleisten, verdienen, sondern dass du Mensch bist worden, dass du ein Gegenüber bist worden für uns, dass du all das auf dich genommen hast, den ganzen Weg bis ans Kreuz, dass du verstanden bist. Ich möchte dir danken, dass wir durch dich Zugang haben zu dieser Gottesfamilie, zu dem heiligen Gott, zu dem Vater. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du uns hilfst, einerseits immer wieder neu zu realisieren, dass wir Teil dürfen sein von dieser Familie und dass wir in dieser Autorität und in dieser Identität dürfen wachsen und leben und auch leicht sein. Dass wir aber auch dürfen wach sein dürfen, dort wo wir vielleicht, ohne dass wir es gross merken, zulassen, dass Sachen sich zwischen dir und uns drängen, wo wir plötzlich vor der Tür sind, wo wir vielleicht von weitem nur dich rufen lassen und das Gefühl haben, du hörst ja nicht, statt dass wir bei dir sitzen und deine Nähe suchen. Ich möchte dich bitten, dass du das auch aufzeigst, dort wo wir uns entfernen. So wie es im Psalm 139 auch heisst, im letzten Vers. Und wenn ich in Gefahr stehe, mich von dir zu entfernen, dann bring mich zurück zu dir. Danke, dass du das tust, dass wir nicht für uns selber garantieren müssen, sondern dass du der bist, der in seiner Gnade sich immer wieder auf den Weg macht zu uns. Ich möchte dich bitten, dass das, was wir gehört haben, bei jedem Einzelnen einfach auf den Boden fällt, der dran ist, und dass du es weiter bewegst, dass du etwas Gutes daraus machst, dass du etwas wachsen lässt, was uns letztlich näher zu dir bringt. Amen.